Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit
Alan Posner ist heute mein Gast in der kommenden Stunde. Britisch-deutscher Journalist und bekennender Querdenker. Wir werden gemeinsam auf die Fragen des heutigen Tages schauen. Darüber freue ich mich sehr. Schön, dass Sie da sind, Herr Posner. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Herr Posner, Ihre Biografie, die liest sich so spannend, dass ich große Lust hätte, in der kommenden Stunde eigentlich nur über Sie und dieses Leben zu sprechen. Leider ist in der Welt auch entschieden zu viel los, als dass wir das heute schaffen könnten. Deshalb aber trotzdem vielleicht ein paar Stationen. Sie sind in England, Malaysia und Deutschland aufgewachsen. Sie waren als Student überzeugter Kommunist, später und auch bis heute Gewerkschafter. Sie waren Studienrat in Berlin, haben sich dann aber so gelangweilt, dass sie doch nochmal eine andere Karriere angestrebt haben, haben ganz interessante Biografien geschrieben, und zwar zu so unterschiedlichen Menschen wie John Lennon, Shakespeare. Sie haben eine Stalin-Roosevelt-Duografie geschrieben und dann sogar etwas zur Heiligen Maria. Und inzwischen arbeiten Sie journalistisch seit über 20 Jahren vornehmlich für die Weltgruppe. Lassen Sie uns zum ersten tagespolitischen Thema kommen. Seit Wochen sprechen wir ja über die 1600 unbegleiteten beziehungsweise schwer kranken Kinder und Jugendliche, die Europa versprochen hatte, aus Griechenland zu holen, als Reaktion auf das unfassbare Elend, das wir dort in den Flüchtlingscamp auf den griechischen Inseln erleben. Jetzt endlich, heißt es, in der kommenden Woche dürfen immerhin 50 dieser Minderjährigen nach Deutschland kommen. Herr Posner, warum brauchen wir so unendlich lang, um diesen Menschen zu helfen?
Naja, ich glaube, dass unter normalen Umständen wir das schon auch gemacht hätten, was wir zugesagt haben. Aber in, ach Gott, dieser Spruch in Zeiten von Corona, aber ist halt so, keine Regierung in Europa möchte dastehen, also auch die Wohlmeinenden wie die Bundesregierung, das unterstelle ich schon mal, die helfen wollen, keine möchte dastehen, dass es irgendwie heißt, wir haben keine Plätze in unseren Kliniken für schwerkranke Leute oder wir haben keine Mittel oder für dies und das, Leute gehen pleite, dies und das, in Altersheim sterben Leute und es fehlen Atemgeräte, all diese Dinge, und dann kümmern wir uns um andere. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich diesen moralischen Imperativ, dass man helfen soll, und diese Zusage. Ich glaube, die Regierung muss ja ein bisschen durchlavieren. Auf der einen Seite, es geht ihnen ja, die haben ja fabelhafte Umfragewerte zum ersten Mal seit, und das möchten sie nicht gefährden.
Riskieren, ja.
Also es klingt furchtbar, nicht? Aber man muss auch sagen, Politik ist nicht nur die Kunst des Möglichen, die Kunst des Verkaufbaren. Und ich würde meinen, dass das liegt halt daran.
Ja, unsere Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuter ist uns jetzt ebenfalls zugeschaltet. Hallo, Frau Geuter.
Hallo.
Das war ja immer zunächst von dieser europäischen Koalition der Willigen die Rede. Die geriet dann mehr und mehr ins Stocken. Dann hat Luxemburg ja gestern schon bekannt gegeben, 12 Kinder aufnehmen zu wollen. Naja, Deutschland, hieß es lange, kann die Minderjährigen nicht im Alleingang aufnehmen. Das war ja auch gerade so ein bisschen das, was Herr Posner meinte. Sonst sieht das wieder so aus wie dieser deutsche Sonderweg. Erinnert so an dieses Jahr 2015. War das jetzt wirklich der Hemmschuh oder wer oder was war es sonst?
Das spielte ganz offenbar auch mit eine Rolle, aber man muss sagen, es hat hier verschiedene Hemmschuhe gegeben. Und Herr Posner, das, was Sie sagen, nämlich in Zeiten von Corona, spielt da nach wie vor auch eine ganz wesentliche Rolle. Es musste erst, also es war erstmal eben die klare Ansage, vor allem aus der CSU, und zwar wohl weniger von Horst Seehofer, der da wohl sehr drauf gedrungen hat, dass man zu einer Lösung kommt. Aber auf jeden Fall die Ansage, kein deutscher Alleingang. Dann hatten sich ja europäische Staaten zusammengefunden. Inzwischen sind es immerhin 10. Bisher war immer von 8 die Rede. Also das ist ja schon etwas. Dann aber kam eben das, Herr Posner, was Sie sagen, dass nach und nach immer mehr Länder gesagt haben, wir bleiben bei unserer Zusage. Aber nicht gerade jetzt. Wir können das im Moment nicht stemmen und wir können das im Moment nicht vermitteln. Dann kam wieder die deutsche Politik, insbesondere wohl die CSU und Einzelne in der CDU, die dann wieder gesagt haben, naja, aber dann können wir nicht vorangehen. Und Luxemburg alleine reicht nicht. Und dann, und das ist eine ganz andere Kiste, spielt wo wohl auch eine ganz große Rolle. Und das ist der Grund, warum es jetzt auch nur 50 Kinder sind und nicht die rechnerisch auf Deutschland entfallenden 360, dass die griechischen Behörden und das Flüchtlingshilfswerk und die Hilfsorganisationen vor Ort in Griechenland, also wohl insbesondere die griechischen Behörden, einfach nicht weitergekommen sind mit der Auswahl der betreffenden Kinder. Das sind sehr aufwendige Verfahren. Es muss also sichergestellt werden, dass sie nicht zum Beispiel Verwandte in Schweden haben, wo sie dann eigentlich hingehören würden. Es muss, wenn, was in Einzelfällen bei kranken Kindern ja sein kann, Erwachsene mitkommen, müssen eine aufwendige Sicherheitsüberprüfung gemacht werden. Dann gab es zum Teil in Griechenland überhaupt keine Ansprechpartner der Behörden. Da gab es also wohl auch große organisatorische Schwierigkeiten. Also ein wirklich widriges Gemisch aus Politik, aus Corona-Einflüssen und eben auch aus schwierigen Verwaltungsgegebenheiten vor Ort.
Diese 50 Kinder, die Sie jetzt kommen werden, ist denn das dann möglicherweise doch ein Anfang dafür, dass dann auch diese inzwischen ja dann offenbar 8 anderen Länder, diese Koalition der Willigen, dann endlich auch mal nachzieht?
Das ist die Hoffnung. Das hat mir auch die SPD-Innenpolitikerin, die jetzt in den letzten Metern hier auch noch mal beteiligt war, Ute Vogt, gerade noch mal ins Mikrofon gesagt, dass sie eben hofft, dass sozusagen damit mit Luxemburg und Deutschland jetzt auch der Knoten platzt. Das Innenministerium schreibt in einer Mitteilung, dass es nachvollziehbar sei, dass es in einigen Ländern wegen Corona jetzt zu Verzögerungen komme. Und Zitat, Deutschland hat jedoch die klare Erwartungshaltung, dass die Zusage dieser Länder eingehalten wird. Es scheint mir so, auch aus Gesprächen, dass es für Deutschland nicht jetzt ein Geben und Nehmen abwarten ist, sondern dass dieses Kontingent von 360, auf die man sich dann nun die man zugesagt hatte, dass das auch unabhängig davon geschehen wird, ob in der Zwischenzeit andere Länder noch mitmachen oder nicht.
1600 minderjährige Flüchtlinge will die EU seit Wochen von den griechischen Inseln holen. 50 davon dürfen jetzt immerhin nach Deutschland kommen. Ganz herzlichen Dank, Gundula Geuter aus dem Hauptstadtstudio. Ostern steht vor der Tür, eins der Feste im christlichen Kalender. Aber öffentliche Gottesdienste in Kirchen wird es in diesem Jahr keine geben, genauso wenig wie andere religiöse Zusammenkünfte, egal ob islamisch, jüdisch oder was auch immer, aus Angst vor Verbreitung des Coronavirus. Der Journalist Alan Posner ist in dieser Stunde mein Gast. Und bei Ihnen ist es so, ich habe gerade gefragt, wie halten Sie es mit der Religion? Und Sie haben wild abgewinkt und gesagt, ich bin Atheist. Dann ist Ihnen das möglicherweise doch egal, ob die Gläubigen Ostern in die Kirche dürfen oder nicht?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin Atheist, aber ich habe großen Respekt vor diesen Religionen. Ich bin selbst anglikanisch erzogen und habe jüdische Verwandtschaft und natürlich viele islamische, katholische Freunde, kurz und gut. Und nicht nur das in der Geschichte. Also kurz und gut, man muss die Religion respektieren. Und gerade eine säkulare Gesellschaft braucht diese religiösen Leute braucht die Gegensteuerung. Und ich finde es nicht einsichtig, dass zu Ostern oder sagen wir an den Sonntagen jetzt die Baumärkte zum Beispiel geöffnet waren, aber Kirchen nicht.
Ja, das finde ich ist aber als Argument so sehr ausreichend nicht. Denn ich meine, die Baumärkte, irgendjemand hat mir mal souffliert, die hätten dieser Tage überhaupt nur geöffnet, nicht damit die Leute Primeln züchten, sondern damit die Handwerker weiterarbeiten können. Und der Verweis, naja, wenn die aufmachen dürfen, das ist ja alles nicht ganz stringent, wer hier dieser Tage geöffnet hat und wer nicht. Ich meine, tatsächlich ist ja erstmal finde ich einleuchtend, dass man da einen geschlossenen Raum hat, in dem selbst wenn die Leute weit voneinander entfernt sitzen, es doch Leute sind, die überdurchschnittlich alt sind, wenigstens in der christlichen Gemeinschaft. Und dass so eine Gemeinde ja nun auch sich da genau trifft, um Kontakt zu haben. Also ich halte das doch für geradezu fahrlässig, dann wirklich an so einem Tag so eine Ausnahme machen zu wollen.
Also es sind ja 3 Feste, die jetzt anstehen. Das ist ja Ostern, das christliche Fest der Auferstehung. Richtig. Es ist Pessach, was nicht zufällig zur gleichen Zeit ist, weil es eine ähnliche Symbolik ist. Und das ist Pessach zum Beispiel bei den Juden ist wie bei uns Weihnachten das Fest der Familie, wo Alte und Junge zusammenkommen, was gerade jetzt nicht geht, gar nicht geht. Nicht? Und es ist Ramadan bei den Muslimen, auch das Fastenbrechen, immer die Familie zusammen. Gut, und vieles von dem wird nicht gehen. Aber was geht, zum Beispiel, ich habe irgendwo gelesen, eine normale Dorfkirche fasst normalerweise 300 Leute. Und das, die sind ja immer leer. Die können ja froh sein, wenn 20 Leute kommen. Die wird man ja wohl verteilen können, diese Kirche, zu Ostern. Ich meine, Sie sagen, es sind überdurchschnittlich durchschnittlich alte Leute. Das mag sein, aber gerade die brauchen den Trost. Gerade die müssen mal rauskommen können. Und ich meine, ja, viele in unserer Gesellschaft sind religiös unmusikalisch. Und ich, der ich nicht religiös bin, bin ich aber religiös musikalisch. Und ich kann gut nachempfinden, was es bedeutet für Menschen, hier beispielsweise für Katholiken an der Messe teilzunehmen und sozusagen, was jeden Sonntag gemacht wird, nämlich Leib und Blut Christi zu sich zu nehmen. In diesem Ostern war es, dass er sagte, nehmt dies, dies ist mein Leib. Und da sollen sie es nicht können.
Das zum Beispiel werden sie ja ganz sicher nicht können. Also Hostienverteilung und Hostien sozusagen Essen in diesen Zeiten, das wird garantiert nicht möglich
sein. Aber der Priester kann es vormachen. Der Priester kann den Wein trinken, der Priester kann die Hostie weihen und essen. Und es gibt die Wandlung. Und gut, manche Leute mögen hier den Kopf schütteln, wenn die hören, wie ich das sage. Aber so, es klingelt und Brot und Wein wird verwandelt. Das ist für Katholiken das Zentrum des Glaubens. Und wer das unbedingt erleben will und nicht, also und zwar sozusagen in Realpräsenz, ich finde, man sollte sich auf die Vernunft der Leute sich verlassen. Die werden schon sich nicht drängen um den Priester, die werden schon ihren Abstand halten. Niemand will sterben um seines Glaubens willen, Gott sei Dank.
Ja, ich finde tatsächlich, also einerseits sehr, sehr eindrucksvoll, was gerade die Kirchen sich ausgedacht haben dieser Tage. Also es ist ja, weiß Gott, nicht so, dass da nichts passiert, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben gelesen, die katholischen und die evangelischen Kirchen haben sich darauf geeinigt, dass um 12 Uhr, ich glaube am Ostersonntag, ich weiß nicht, ob auch Karfreitag, aber geläutet wird, also dass die Leute wirklich richtig gehend hören, die Kirche steht noch im Dorf, die Welt dreht sich weiter. Und dann gibt es ja auch wohl doch eine ganz große, große Anzahl an seelsorgerischen Maßnahmen. Also es wird dieser Tage viel telefoniert innerhalb der Gemeinden. Also man geht wirklich auf Tuchfühlung, man behält ja Kontakt. Und ich persönlich finde einfach dieses persönliche gesundheitliche Risiko so groß, dass ich finde, man kann sich doch besser vielleicht mal sagen, dieses eine Jahr wird man vielleicht mal anders feiern müssen als in den Jahren zuvor.
Ja, okay, gut. Und so werden es sicherlich 95% der hiesigen Christen und auch der Muslime, die alle Imame haben gesagt, Ramadan, könnt ihr so nicht zusammenkommen, seid vernünftig und so weiter, die Moscheen bleiben geschlossen. Aber es bleiben 5%, die kann man unvernünftig nennen, aber die Religion ist in ihrem Kern ja jenseits menschlicher Vernunft. Und wer nun das Gefühl hat, Gott will von mir, dass ich das mache, und da können weltliche Sachen nicht dazwischen kommen, da finde ich, dass der säkulare Staat, der zugleich auch ein liberaler und pluralistischer Staat ist, nach Möglichkeit dem entgegenkommen soll. Warum ist ein göttliches Gebot wichtiger als das Auskommen eines Handwerkers? Also das, weil Sie das vorhin ja sagten.
Also das ist mir tatsächlich auch bis heute nicht ganz, ich habe das nur mal so, ich konnte das nicht verifizieren, ob das der Grund ist, warum Baumärkte geöffnet bleiben dürfen. Denn es ist ja wirklich nicht ganz stringent, was dieser Tage geöffnet sein darf und was nicht.
Ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir da relativ locker sind. Beispielsweise, ich war gestern unterwegs, kam ein Baum an so einem Gartencenter vorbei, meine Frau sagte, wir brauchen Primel und Blumenerde. Haben wir der Frau gesagt, können Sie es liefern? Hat sie es gemacht? Finde ich super. Das ist Berlin, es läuft und ich habe mich sehr gefreut. Aber ich finde auch, dass es Leute, die nicht Blumenerde brauchen, sondern Trost, dass sie irgendwo eine geöffnete Kirche, eine geöffnete Moschee finden
in
müssen.
In dem Zusammenhang ist aber auch interessant, dass gerade die katholische Kirche anbietet, dass die Kirchen sehr wohl geöffnet werden an diesen Tagen. Man kann in die Gebäude, es wird nur keine Gottesdienste geben. Wer Trost sucht, der wird ihn finden können, möglicherweise aber eben ohne das große Ganze. Dafür gibt es aber eben diverse Angebote im Radio und im Fernsehen. Herr Imposa, es lässt sich vortrefflich weiter darüber streiten, aber ich freue mich auf jeden Fall schon mal sehr bis dahin für Ihre Meinung. Schön, dass Sie da sind. Vor gut anderthalb Stunden hat mein Gast Alan Posner und mich die Nachricht erreicht, dichte Rauchwolken steigen über Berlins Mitte auf. Auf der Baustelle des Stadtschlosses ist ein Feuer ausgebrochen. Unsere Kollegin Claudia van Laak aus dem Hauptstadtstudio, die ist fast in direkter Sichtnähe. Frau van Laak, brennt nach wie vor noch dieses Schloss oder die Baustelle?
Nein, es brennt nicht. Und man kann auch nicht sagen, dass das Schloss brennt, beziehungsweise das Humboldt-Forum. Ich bin dann gleich, als die Meldung kam, auf mein Fahrrad, bin da vorbeigeradelt. Und es hat also nicht in einem der oberen Stockwerke gebrannt. Das wäre schlimmer gewesen. Das war eine Falschmeldung. Es hat in einem der Höfe gebrannt, im nördlichen Durchgang, also in diesem Tor zur Spree hin. Und da ist vermutlich durch einen Funkenflug zunächst ein Teerkocher in Brand geraten. Also einer, dann ein zweiter, außerdem dem Baumaterial. Und aufgrund dieses brennenden Teers kamen diese dunklen Rauchwolken zustande, die ja viele beunruhigt haben. Eine Person wurde verletzt, die Feuerwehr war schnell da mit 80 Leuten vor Ort und die hat dann den Brand auch zügig gelöscht. Also die Außenphase, eine Fassade, ein kleiner, ganz kleiner Teil der Außenfassade ist jetzt verrußt. Aber insgesamt kann man da Entwarnung geben.
Nun soll ja im September schon die Eröffnung anstehen. Ist denn zum gegenwärtigen Zeitpunkt klar, ob sich der Termin jetzt verschieben muss?
Also das lässt sich natürlich überhaupt nicht sagen. Was wir aber wissen ist, die Zeitpuffer insgesamt sind ja aufgebraucht. Offiziell heißt es zwar noch Eröffnung im Herbst dieses Jahres. Es war mal vom 10. September die Rede. Aber ob das noch zu halten ist, auch angesichts dieses Feuerschadens jetzt. Im Moment sind noch eine Menge polnische Arbeiter auf der Baustelle. Das hatte ich auch erfragt. Wie sieht's denn aus mit Corona? Sind die jetzt alle nach Hause gefahren? Die Tschechen, die Polen, die sind noch da. Die habe ich auch heute gerade alle gesehen. Ganz eng gedrängt aneinander. Also da war nichts von Abstandsgebot oder Mundschutz zu sehen. Allerdings befürchten die Verantwortlichen auf der Baustelle, mit denen habe ich auch gesprochen, dass die Polen, die sind tief religiös, tief katholisch, die fahren Ostern alle nach Hause. Und die Frage ist, kommen sie nach Ostern wieder auf die Baustelle oder bleiben sie erstmal zu Hause? Die Grenze ist ja auch zu, jedenfalls in die eine Richtung. Wie es andersrum ist, kann ich gar nicht so genau sagen. Aber der Punkt ist jetzt, die Zeitpuffer sind aufgebraucht fürs Humboldt-Forum und wenn es jetzt Verzögerungen gibt, A, durch den Brand und B, durch die osteuropäischen Arbeiter, die dann nicht wieder zurückkehren auf die Baustelle aufgrund von Corona, dann wird es sehr eng.
Claudia van Laak, ganz herzlichen Dank bis hierher. Der Brand scheint ja doch vergleichsweise glimpflich abgegangen zu sein. Alan Posner, mich haben ja die Bilder eine Sekunde lang erinnert an dieses brennende Notre Dame. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber ich war, glaube ich, gerade in einer S-Bahn und nahm Kurs München und habe dann gleich vor Schrecken meinen Koffer in dieser S-Bahn stehen lassen, weil mich das so umgetrieben hat. Und ich frage Sie, warum fasst einen das so an, wenn so ein leerstehendes Gebäude brennt? Also in diesem Fall mögen sich ja sogar der eine oder andere gefreut haben. Wie halten Sie es mit dem Schloss?
Ach Gott, ja, ich habe mich früher mit meinem Vater, dem Architekturhistoriker, immer gestritten, weil er war entschieden gegen den Wiederaufbau des Schlosses. Er fand das furchtbar und ich war immer dafür. Und er sagte, das ist immer nur Kapitulation, weil die moderne Architektur sich nicht traut, etwas hinzustellen, was sie doch können und können müsste. Und ich habe gesagt, ja, du hast recht. Es ist eine Armutserklärung eigentlich, dass das Schloss dort aufgebaut ist. Aber manchmal muss man mit einer Armutserklärung leben. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass es jetzt dort steht. Und ich finde auch die Sammlungen ganz großartig. Schön, dass sie aus Dahlem rauskommen. Ich hatte Angst, als ich vom Brand hörte, dass da diese wunderbaren Südsee Segelboote und die ostasiatische Kunst. Ja. Aber da sind wir jetzt ruhig.
Genau, also im September wird es dann wahrscheinlich eröffnen und im Großen und Ganzen ist ja auch der Streit um das Stadtschloss inzwischen abgeebbt. Auf 40.000 Quadratmetern soll es dann Kultur- und Ausstellungsflächen geben. Eben das, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz wird dann mit zwei Museen einziehen. Das Land Berlin und die Humboldt-Universität sind mit von der Partie und vor allem allem gezeigt werden eben diese Exponate, von denen Sie gesprochen haben, sowie Objekte zur Geschichte Berlins. Und ja, mal sehen, aber ich glaube, die Chancen, dass das im September was wird, die scheinen durch den Brand ja nicht geschmälert worden zu sein. Einen traurigen Rekord gibt es aus den USA zu vermelden. An nur einem Tag sind dort 1930 Menschen durch das Coronavirus gestorben. Dies ist der bisher höchste Anstieg seit Beginn der Krise innerhalb eines Tages. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt hat Präsident Donald Trump erklärt, die WHO trage große Mitschuld. Und er hat damit gedroht, der Weltgesundheitsorganisation sie nicht mehr länger finanziell unterstützen zu wollen. Alan Posner, wie lautet Ihre private These? A, was geht in diesem Mann vor? Und B, hat er möglicherweise recht?
Ja, also was in ihm vorgeht, ist klar, er will von seinem eigenen, werden wir gleich hören, von seinem eigenen eklatanten Versagen ablenken. Und das macht Herr Trump immer, indem er Feinde sucht. Und diese Feinde sind meistens außerhalb der USA, Immigranten und so weiter, oder in diesem Fall die WHO. Leider hat er in einem Punkt recht. Die WHO hat viel zu lange sich auf die Zahlen und Angaben aus China verlassen und hat erst, glaube ich, Mitte Januar beschlossen, selber nachzusehen, was in Wuhan los ist. Wir wissen mittlerweile mit ziemlicher Sicherheit, dass die Chinesen getrickst haben. Wir wissen nur nicht, in welchem Umfang. Und da hat er einen Punkt, das rechtfertigt natürlich nur lange nicht zu sagen, wir streichen die Mittel und so weiter. Die Funktion für ihn ist ja klar. Trotzdem werden auch wir, glaube ich, in Deutschland nachgucken müssen, wie arbeitet die WHO. Und es kann nicht angehen, dass man sich einfach verlässt auf ein totalitäres Regime wie in China.
Ja, Herr Kössler, Thilo Kössler ist unser Korrespondent in den USA. Wir sind jetzt mit ihm verbunden. Ich grüße Sie. Thilo Kössler, hören Sie uns? Da ist er auf der anderen Seite.
Ja, da
bin ich. Schön, klasse. 2000 Corona-Tote von gestern auf heute, so viel wie noch nie und ausgerechnet jetzt, also genauer gesagt dieser Tage gestern, da begann im Bundesstaat Wisconsin die Vorwahl der Demokraten, die viele Kommunalwahlen und Wahlen zu wichtigen öffentlichen Posten abhalten lassen. Das passt ja eigentlich so gar nicht zur allgemeinen Risikoeinschätzung. Warum dennoch? Warum gerade jetzt?
Ja, die Republikaner sind es gewesen, Frau Ufer, die in Wisconsin mit Unterstützung Donald Trumps übrigens die Wahlen durchgesetzt haben. Und zwar ganz offensichtlich in der Hoffnung, dass im Zeichen der Krise vor allem in den Städten die Wahlbeteiligung zurückgeht. Man weiß, die Städte wählen vornehmlich demokratisch. Deshalb wurde, so vermutet man, auch die Möglichkeit der Briefwahl ganz offensichtlich eingeschränkt. Viele Wähler haben berichtet, dass sie keine Briefwahlunterlagen bekommen haben, obwohl sie sie angefordert hatten. Bestätigt wurde von den zuständigen Stellen, dass tatsächlich 9.400 Briefwahlunterlagen nicht verschickt worden sind. Man weiß, dass Donald Trump ein entschiedener Gegner der Briefwahl ist. Er hat einmal gesagt, das sei ihm suspekt und wenn sich das durchsetze, werde kein Republikaner mehr gewählt werden. Die Republikaner haben aber behauptet, die Wahlen könnten sicher durchgeführt werden. Da haben viele ihre Zweifel. Republikanerchef Andrew Hitt hat gesagt, er werde natürlich persönlich wählen gehen und selbstverständlich ohne Mundschutz, denn Wisconsin sei nicht New York. Und jetzt steht natürlich hier der Vorwurf im Raum, dass in Wisconsin die Infektionsgefahr massiv verharmlost worden ist, um diese Wahlen, koste es, was es wolle, stattfinden zu lassen. Denn es geht, wie Sie richtig sagen, ja nicht nur um die Vorwahl der Demokraten, sondern es geht zum Beispiel auch um die Besetzung eines Postens im Supreme Court von Wisconsin. Und da hat Donald Trump ein massives Interesse dran, dass ein ultrakonservativer Kandidat diese Stimmen bekommt und hineingewählt wird. Und die Chancen hat man jetzt unter dem Vorzeichen dieser Krisen offenbar für gut erachtet.
Nun gibt es viele, viele Proteste, das wird jedenfalls hier berichtet, vor allem aus der afroamerikanischen Community. Warum ist das so? Die scheint überhaupt in dieser Krise noch viel stärker betroffen zu sein.
Frau Ufer, man muss diese Proteste sehr, sehr ernst nehmen. Denn die afroamerikanische Community fürchtet natürlich darum, dass ihre schwer erkämpften Rechte, zum Beispiel das gleiche Wahlrecht, ihnen sukzessive genommen werden sollen. Die Afroamerikaner sind von den Umständen dieser Wahl besonders betroffen, weil 4 von 10 Wählern in Wisconsin schwarz sind. Sie sind besonders von den Ansteckungsängsten getrieben. Sie haben eine sehr viel schlechtere Ausgangslage in dieser Krise. Sie sind gesundheitlich anfällig. Viele gehören mit ihren Krankengeschichten Geschichten zur Risikogruppe. Es gibt einen überschnittlichen Anteil von Herz- und Lungenkrankheiten, Übergewicht und so weiter. Hinzu kommt, dass sie in schlechten Wohngegenden leben, in überfüllten Siedlungen leben, wo das Prinzip des Social Distancing überhaupt nicht eingehalten werden kann. Und viele von ihnen sind überhaupt nicht versichert. Das heißt, prozentual sind viel mehr Schwarze von Covid-19 betroffen. Eine Zahl kann ich Ihnen mitgeben, das Beispiel Louisiana. 70% aller Infizierten sind Afroamerikaner, obwohl sie nur 32% der Bevölkerung stellen.
Wir haben in den vergangenen Tagen erstaunlich wenig aus New York gehört. Dabei hieß es doch am Sonntag, es sei sowas wie D-Day, der Tag der Entscheidung. Hat sich die Situation dort weiter so dramatisch zugespitzt?
Na, die Situation spitzt sich weiter zu und Andrew Cuomo, der Gouverneur, sagt, wir wissen noch nicht, ob wir bereits den Peak, also die Spitze, erreicht haben. In New York ist seit Montag die Zahl der Toten auf um 731 gestiegen. New York hat jetzt eine Bilanz von 5489 Toten insgesamt. Das ist eine ganz furchtbare Bilanz und man weiß nicht, wie sich die Sache weiter verhält. Offenbar ist die Hoffnung auf das Abflachen der Todesrate nicht in Erfüllung gegangen. Was man sagen kann, ist, dass zumindest die Zahl der Neueinlieferungen in Hospitäler zurückgegangen ist, fast um die Hälfte. Das ist ein vorsichtig optimistisches Signal, das man daraus schließen kann. Aber es ist sicherlich richtig, dass New York weiterhin das Epizentrum dieser Krise ist. Wobei man jetzt auch sagen muss, dass es eben übergreift auf Louisiana, auf Detroit, auf Milwaukee. Man muss abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Die Befürchtung ist, dass es auch aufs Land kommt. Und dort ist die Gesundheitsversorgung, man weiß es, miserabel.
Thilo Köstler, ganz herzlichen Dank bis hierher. Alan Posner, die USA sind ja nun wirklich ganz besonders gebeutelt dieser Tage. Ganz grundsätzlich gefragt, man muss ja wirklich so ein bisschen Angst haben, dass im Windschatten dieser Krise immer mehr Grundrechte ausgehebelt werden. Das ist ja in Ungarn beispielsweise schon massiv zu erleben. Gibt es für Sie auch so eine Art Trend, die Machtbefugnisse von Regierungen zu Lasten eben der Legislative und der Bürger auszuweiten?
Ja, eindeutig. Sie haben ja Ungarn genannt. Dort hat sich Orbán, der Premierminister, faktisch ermächtigen lassen, auf unbestimmte Zeit per Erlass zu regieren und unliebsame Stadtverwaltungen, wie zum Beispiel in Budapest, auszuschalten. Das ist ganz schlimm. Wir hören das mit Trump, was er dort macht. Und in Amerika war die Situation schon davor nicht gut mit dem Wahlrecht. Wir haben das von Ihrem Korrespondenten gehört, mit dem Briefwahlrecht und so weiter. Es gibt auch Leute, die sagen, in Deutschland, das ist ganz schlimm mit dem Aussetzen des Rechts auf der Grundrechte freier Bewegung und so weiter. Da muss ich sagen, das Entscheidende ist für mich, wenn ich dagegen protestiere, komme ich ins Gefängnis, ja oder nein? Also kriege ich Schwierigkeiten, ja oder nein? Solange die freie Meinungsäußerung gegeben ist, die Möglichkeit, sich zu verständigen, dass das irgendwann aufhört, solange es das Parlament nicht außer Kraft gesetzt worden ist, solange, glaube ich, wir können gern wachsam sein, aber können relativ beruhigt schlafen. Aber wenn ich in Ungarn wäre, jetzt leben würde, dann wäre ich schwer beunruhigt. Und ich fürchte, in den USA, wenn Trump im November nochmal gewählt wird, dann wird die amerikanische Demokratie schweren Schaden erleiden.
Alan Posner, britisch-deutscher Journalist, ist in dieser Stunde mein Gast. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Die deutsche Wirtschaft, die steht nach Ansicht der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute wegen der Coronavirus-Krise vor einer dramatischen Talfahrt. Viele EU-Staaten dürften wirtschaftlich noch viel, viel, viel dramatischer bedroht sein. Doch eine Lösung hat Brüssel bislang nicht. Eine Marathonsitzung der Finanzminister wurde vertagt. Und beim Thema Corona-Bonds gibt es offenbar viel Streit. Zeit für so ein Sicherheitsnetz bleibt ja eigentlich nicht mehr viel. Aber diese Frage mit den Corona-Bonds, da scheint man so recht nicht weiterzukommen. Alan Posner, wie sehen Sie das? Wäre es jetzt an der Zeit, wirklich uneingeschränkt auch aus Deutschland Solidarität zu signalisieren?
Klares Ja. Eigentlich war ich ja schon vor der Krise für Eurobonds. Ich verstehe die Ich verstehe die Argumentation der Gegner, die sagen, wir machen die Schulden nicht, warum sollen wir dafür haften? Also warum sollen wir, wie Herr Lindner von der FDP sagt, Handlung und Haftung auseinanderreißen? Ich verstehe das schon. Und es ist eigentlich klar, wenn wir für die alle miteinander, also auch Deutschland und die Holländer und die anderen, für die Schulden der anderen mithaften, dann sollten wir auch einen Einfluss auf deren Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik haben. Ich wäre aber dafür, zuerst in Vorleistung zu gehen und zu sagen, okay, es gibt diese Eurobonds, nennen wir sie Eurobonds, sagen wir nicht Corona-Bonds, ich glaube, das klingt für mich irgendwie nach mexikanischem Bier. Ja, nehmen wir sie Eurobonds und benutzen das als Einstieg in ein engeres, besseres Europa. Die Engländer sagen und die Amerikaner, never waste a good crisis.
Sehr, sehr guter Spruch, ja.
Ja. Und man darf also eine gute Krise nicht verschwenden. Das ist die Möglichkeit, hier etwas zu machen. Jeder weiß, dass es kommen muss. Wir haben eine gemeinsame Währung. Wir brauchen also eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik. Hier ist eine Möglichkeit einzusteigen. Ist doch toll.
Ich habe vorgestern mit der Politikwissenschaftlerin und Euro-Expertin Ulrike Gero gesprochen, die sich eben auch sehr dafür aussprach, dass man diese Krise genau als solche Chance nutzt und die also auch genau appelliert hat, sich für kommende Fälle eben auch jetzt genau an diesem Punkt mal zu einigen, auf das man dann ein Gerüst hat, was man dann auch immer mal wieder einsetzen kann in vergleichbaren Fällen. Ellen Poser, ganz herzlichen Dank. Eine Nachricht haben wir noch nicht verarbeitet. Sie waren richtig gehend traurig, als Sie davon hörten. Ich eher unbeteiligt, weil mir John Prine ehrlich gesagt gar nicht so furchtbar viel sagt. US-Country-Sänger, nicht Folk, sondern Country. Beim Thema Folk waren Sie auch ganz klar. Was genau haben Sie gegen die Bezeichnung Folk in diesem Zusammenhang?
Naja, Folk, wie es heute ist, finde ich ein bisschen so süßliche, pseudo-ländliche Musik, die auch Pseudo-Emotionen hat. Aber bei Country, da geht es immer um echte Emotionen, um wirkliche Leute. Und John Prine, der bei ihm, Bob Dylan sagte einmal von ihm, der klingt, als hätte seine Mundorgel verschluckt. Ich meine, das muss gerade Bob Dylan sagen, nicht? Er hatte so eine Stimme, so eine leicht gequälte, raue Stimme. Und der sang von diesen traurigen Menschen in schlimmen Verhältnissen, dabei so melodisch schön, dass man nicht abschalten mochte. Also der größte Country-Sänger, von dem Sie noch nie gehört haben.
Ja, ich bin also auch voll der Schuld und werde diese Bildungslücke sofort schließen. Er ist auf jeden Fall tatsächlich im Alter von 73 Jahren an den Folgen des Coronavirus gestorben. Und ja, ich denke, einer seiner wichtigsten Songs war Your Flag, Decal Won't Get You Into Heaven Anymore. Ich wollte sie eigentlich zwingen, uns ein bisschen daraus zu singen. Sie weigern sich, aber mir gefällt trotzdem sehr, sehr schön noch ein Zitat, das wir an dieser Stelle unbedingt nochmal kurz zitieren möchten. Und zwar hat er auf dem Album, das 2018 herauskam, seinem letzten Album, da hat John Prine nochmal geäußert, was er machen würde, wenn er ins Paradies käme. Und sein Plan, ich würde einen Cocktail trinken, Wodka und Ginger Ale und eine 15 Kilometer lange Zigarette rauchen. Das also die mit letzte Einlassung des mit 73 Jahren am Coronavirus verstorbenen John Prine. Ich danke ganz herzlich dem heutigen Besuch, dem Journalisten Ellen Posner, und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund.
Ich danke.